Bevor die neue Folge Tatort Nordwesten losgeht, habe ich noch einen Hinweis für euch. Aktuell könnt ihr euch bei NWZ Online das Crime-Abo sichern. Dadurch bekommt ihr die NWZ als Komplettpaket. Das heißt, gedruckt sowie in digitaler Form, als E-Paper und auf NWZ Online für monatlich 24,90 Euro. Dazu könnt ihr euch aussuchen, ob ihr einen 10-Euro-Gutschein des Nordwest-Shops oder unser Tatort Nordwesten True Crime Magazin geschenkt bekommen möchtet. Ich wüsste natürlich, was ich auswählen würde, aber auch im Nordwest-Shop gibt es regionale Produkte für jeden Anlass. Bestellen könnt ihr das Ganze unter nwzonline.de/crime. Das Angebot läuft nur noch bis zum 31. Oktober 2024. Es klingt nach der Liebe auf den ersten Blick. Bei einem Aufenthalt in der Türkei lernt ein 23-Jähriger eine junge Frau kennen. Sie verlieben sich, sie wird später seine Ehefrau. Das Glück scheint perfekt, als das gemeinsame Kind auf die Welt kommt. Doch 4 Jahre nach dem ersten Kennenlernen ist die Frau tot. Tatort diesmal Aurich. Schnell wird Aras, der Mann, zum Tatverdächtigen, obwohl er noch versucht, den Verdacht von sich abzulenken. Mein Name ist Julian Reusch und in dieser Folge von Tatort Nordwesten spreche ich mit Annika Schmidt aus der Online-Redaktion der Nordwestzeitung. Moin Annika, schön, dass du mal wieder hier bist.
Moin Julian, ich freue mich auch.
Bevor wir jetzt richtig mit dem heutigen Fall starten, möchte ich euch an dieser Stelle noch eben den Werbepartner für diese Podcast-Folge vorstellen. Es ist die Tatortreinigung Weser-Ems. Mit über 15 Jahren Erfahrung bieten die Profis aus Oldenburg fachgerechte Reinigung und Desinfektion nach tragischen Ereignissen wie Gewaltverbrechen, Unfällen oder Leichenfunden. Das Team aus staatlich anerkannten Desinfektoren und zertifizierten Tatortreinigern ist im gesamten Weser-Ems-Gebiet im Einsatz. Mehr Informationen findet ihr auf www.tatortreinigung-weser-ems.de. Und damit zurück zum Fall. Annika, wir hatten bereits in Folge 11 über einen mörderischen Ziegenhirten gesprochen. Den Fall verlinke ich euch auch nochmal in den Shownotes. Auch damals gab es ja eine Verbindung zu Ostfriesland, so wie es jetzt hier auch der Fall ist. Denn du warst, bevor du in die Online-Redaktion gewechselt bist, als Redakteurin in Ostfriesland tätig und hast auch über diesen Fall berichtet, über den wir jetzt sprechen. Ich habe ja bereits die zwei zentralen Personen in diesem Fall angesprochen. Es ist ein Ehepaar. Wir nennen sie Aras und Mira. In Wirklichkeit heißen sie natürlich anders. Wie haben sich Aras und Mira kennengelernt? Also wo beginnt ihre Geschichte?
Aras, wir nennen ihn jetzt Aras, ist 1995 in der Türkei geboren worden. Also ist Kurde und ist nahe der syrischen Grenze aufgewachsen. Dort hatte er auch noch ganz viele Geschwister, 6 jüngere Geschwister und einen älteren Bruder. Sein Vater arbeitete als Bäcker und in der Landwirtschaft. Und die ganze Familie kam 2001 nach Deutschland. Ja, dort hat sein Vater aber mangels Sprachkenntnissen noch nicht gearbeitet. Schon mal vorab, irgendwann konnte Aras aber gut Deutsch. Also er war dann der deutschen Sprache mächtig und hat in Deutschland auch gearbeitet. Die Familie kam trotz dessen, dass der Vater zunächst nicht gearbeitet hat, ganz gut über die Runden. Aras ging dann auch irgendwann zur Schule und ja, hat die 10. Klasse sogar mit einem Schnitt von 1,6 beendet.
Richtig guter Schüler gewesen, ja.
Der war gar nicht schlecht, muss man einfach sagen. Und das hat sich aber gewandelt in der Oberstufe. Da ließ dann, wie bei vielen anderen in dem Alter, dann irgendwann so die Lust am Lernen und in der Schule halt nach. Ja, dann hat er sein Abi tatsächlich nur mit einem Schnitt von 3,6 beendet und bestanden.
Aber er hat es noch geschafft, aber war jetzt nicht das allerbeste Abi, muss man sagen, genau.
Nach dem Abi hat er dann eine Lehre als Versicherungskaufmann begonnen und auch erfolgreich beendet, hatte aber während der Ausbildung da nicht so wirklich Freude dran und hat dann danach erstmal auf 450-Euro-Basis angefangen zu arbeiten, aber als Kellner, also nicht in dem Beruf, den er dann in der Ausbildung gelernt hatte, sondern hat was ganz anderes gemacht. Ist dann auch, also dann fing ja Corona an und in der Zeit war ja Gastronomie sehr schwierig und auch viele andere Bereiche im öffentlichen Leben waren ja sehr eingeschränkt nur möglich. Dementsprechend hat er dann nur noch in Kurzarbeit gearbeitet, da weniger zu tun gehabt und dann kam es aber, er hatte einen Onkel in Ostfriesland, der viele Spielhallen betrieben hat und der hat ihm dann ein Jobangebot gemacht und das hat er nicht abgelehnt und hat sich dann dort so hochgearbeitet, dass er dann irgendwann die Geschäftsleitung auch mit übernommen hat und dann für viele Spielhallen in Ostfriesland zuständig war.
Hat sie da richtig hochgemausert in dem Beruf tatsächlich. Mhm. Relativ schnell hat er dann eine sehr große Position einfach bekommen.
Ja, und er muss halt einfach sagen, dass er vom Versicherungskaufmann zum Spielhallenbetreiber, das ist auch ein Step.
Ja, aber irgendwann kommt dann ja auch Mira in sein Leben. Wie ist das denn passiert?
Er ist dann nochmal zurück in die Heimat, also in die Türkei geflogen irgendwann und hat dort die 16-jährige Mira kennengelernt. Man muss dazu sagen, als die beiden sich kennengelernt haben, war er 23 und sie war wie gesagt halt 16. Mhm. Also die hatten da schon einen Altersunterschied von 7 Jahren und Mira war ja auch noch minderjährig. Ja, sie haben sich kennengelernt, fanden ihn ziemlich toll und nach seiner Rückkehr nach Deutschland hat er dann tatsächlich zu Mira Kontakt gehalten über diese gängigen Plattformen wie WhatsApp und hat natürlich auch viel mit ihr telefoniert und die beiden sind in regen Kontakt geblieben. Er ist dann auch im Mai 2019, also 2018 haben sie sich kennengelernt. Im Mai 2019 ist er nochmal in die Türkei geflogen und war dann sogar 1,5 Monate dort. Und da hat sich die Beziehung von den beiden so intensiviert, dass dann auch schon Gespräche über Hochzeit waren und dass die beiden heiraten wollten. Und
das ist ja wahnsinnig schnell eigentlich, muss man sagen. Also vom Kennenlernen zum Thema, wollen wir nicht heiraten, das waren ja Monate und ich glaube, sie sich richtig faktisch gesehen haben sich ja nur bei diesen 2 Zeitfenster, wo sie sich überhaupt mal gesehen haben. Ne?
Die haben sich 2-mal gesehen und gut, beim 2. Mal waren es dann 1,5 Monate, die sie wahrscheinlich intensiv Zeit miteinander verbracht haben. Ja. Aber dann schon so schnell zu sagen, ja okay, wir wollen heiraten.
Die Liebe war groß.
Die Liebe war groß. Er ist dann nochmal zurück und im Juli haben sie in der Türkei geheiratet. Im Dezember haben sie in Deutschland nochmal geheiratet. Aber im Mai waren die ersten Überlegungen zur Trauung. Dann ist er nochmal zurück nach Deutschland, ist nochmal in die Türkei und im Juli war es dann so, dass er gesagt hat, ja, wir heiraten und dann haben die beiden geheiratet. Das heißt, von den ersten Gesprächen zur Trauung, das waren 2 Monate.
Ja, also nach ihrer islamischen Tradition haben sie im Juli geheiratet und dann, du sagtest es, im Dezember quasi nochmal vor großem Publikum, vor über Hunderten von Gästen dann tatsächlich.
Ja, haben sie nochmal richtig gefeiert in Deutschland, genau. Aber nach deutschem Recht waren sie halt nicht verheiratet. Sie war ja auch zum Zeitpunkt der Heirat, das muss man sagen, war sie 17. Mhm. Also sie war immer noch minderjährig. Ja. Und man muss auch sagen, sie war nach islamischem Recht nur verheiratet, aber er war jetzt kein besonders gläubiger Mensch. Also Aras war kein wirklich religiöser Mensch. Mhm. Deswegen in dem Punkt, muss man sagen, hatte der Glaube jetzt nichts mit dieser Heirat so schnell zu tun.
Genau, und es dauerte dann ja auch nicht lang, dass sie dann schwanger wurde. Ne? Mhm. Ich glaube, schon im nächsten Jahr war es soweit.
Ja, sie hat 2 Jahre später, beziehungsweise ein Jahr später, aber 2 Jahre, nachdem sie sich kennengelernt haben, hat sie eine Tochter zur Welt gebracht, eine gemeinsame Tochter und ist dann mit ihrer Tochter auch mit ihm nach Deutschland gegangen. Und die beiden haben dann in Aurich gewohnt. Und dort in der Popinser Straße sind sie sesshaft geworden in einer Wohnung, die sie sich angemietet hatten.
Ich glaube, sie wurden ja auch von den Nachbarn erstmal als sehr glückliches,
zufriedenes. Ja, die waren unauffällig. Genau, die waren ein junges Pärchen. Er war dann, ich glaube, 23, 24 und sie war, wie gesagt, auch noch minderjährig und ein junges Kind, also kleine Tochter. Die waren unauffällig, die haben immer gegrüßt, waren immer freundlich. Er konnte ja auch die deutsche Sprache, sie allerdings nicht. Deswegen war sie auch zu Hause mit der Kleinen und hat auch nicht gearbeitet, sondern war rundum für die Familie da und auch für die Erziehung des kleinen Kindes. Und er ist halt arbeiten gegangen, hat die Familie ernährt, aber ansonsten war halt nichts wirklich unauffällig bei denen. Also die Nachbarn haben es nicht erahnen können.
Genau, nicht wirklich auffällig bei denen was gewesen. Ja. Sie hat, glaube ich, auch Unterstützung von seiner Familie bekommen, die ja auch noch in der Region lebte oder lebt. Und so sah das erstmal auf den ersten Blick nach einer sehr glücklichen, jungen Ehe, überschäumende Liebe, sehr schnell alles gegangen, aber es kann ja auch gut gehen. Doch man muss auch sagen, hinter der Fassade sah es vielleicht nicht immer so, ja, bröckelte, weil sag mal, er hatte nicht nur Augen für sie.
Ja, ja. Also die Liebe, so schnell wie sie gekommen war, kann man fast auch sagen, vielleicht schwand sie auch so schnell wieder. Zumindest von seiner Seite aus. Bei ihr mag ich das jetzt nicht so sagen, aber ja, also er war nicht die treueste Seele dieser Welt. Und statt nur einer Affäre hatte er sogar irgendwann 2 Affären. Bei der einen wurde es dann noch was ernster und er hatte sich dann mit der einen Affäre sogar eine gemeinsame Zukunft ausgemalt. Mit der anderen war es eher auf sexueller Ebene ein bisschen Spaß. Ja, aber das hat natürlich die Ehe der beiden, ich nenne es jetzt mal Ehe, auch wenn es nach deutschem Recht keine war, stark belastet. Und zunächst war es ja so, dass die Mira gar nicht wusste, dass ihr Mann 2 Affären hatte, aber irgendwann wollte er halt auch, dass sie es erfährt.
Genau, er wollte damit ja quasi die Trennung provozieren, wenn
man
so will.
Ganz genau, ne? Weil er wurde immer unglücklicher in der Beziehung und die beiden begannen halt auch immer öfter zu streiten. Er war arbeitstechnisch natürlich sehr stark bei den Spielotheken eingebunden, kam dann auch immer später nach Hause. Das war teils aber auch beabsichtigt, weil er sich nach der Arbeit auch noch mit seinen Affären teilweise getroffen hat. Er hatte so immer weniger Zeit für seine Frau und sein Kind und das hat der Frau natürlich überhaupt nicht gepasst. Es kam vermehrt zu Streitigkeiten und es ging halt immer weiter.
Genau, es gab also Streitigkeiten immer wieder. Es gab wohl auch Streitigkeiten um die Erziehung des Kindes. Er war wohl nicht so zufrieden mit dem Umgangston von der Mutter zur Tochter. Er hat es als aggressiv beschrieben, kann man natürlich jetzt nicht nachvollziehen mehr. Und es ging ja auch einmal so weit, dass er ja sogar sein Handy absichtlich zu Hause hat liegen lassen, damit sie das durchwühlt, ne?
Also in diesen Streitigkeiten hat sie ihm oft vorgeworfen, er sei kein Mann, er sei feige und einfach kein richtiger Mann und nicht mutig. Und er hat dann, weil er auch tatsächlich, er wollte sich trennen, aber wollte es halt nicht so direkt ansprechen anscheinend und hat dann über verschiedene Wege immer versucht, diese Trennung herbeizuführen, dass sie auch die Trennung wollte. Ein Weg war halt, dass er sein Handy offen auf dem Küchentisch hat liegen lassen, damit sie die Nachrichten sieht, die seine Affären ihm schreiben.
Also er wollte, dass sie das findet.
Ja, ja, das war schon beabsichtigt. Also es war nicht so, dass er sie da angemerkt hat, oh, du hast in mein Handy geguckt, sondern es war schon mit bloßer Absicht dahingelegt und so platziert. Und sie hat die Nachrichten natürlich auch gelesen und sie wusste dann auch von den Affären.
Gab wieder Streit.
Es gab wieder vermehrt Streit und ja, es kam so, sag ich mal, eins zum anderen.
Genau, aber erstmal wollte sie ja die Beziehung aufrechterhalten.
Ja.
Obwohl man muss auch sagen, er hat dann ja sogar mal einen Versuch unternommen, die Beziehung zu beenden. Ja. Ich glaube, er ist ja mit ihr einmal wieder in die Türkei geflogen, ne?
Ja, er ist tatsächlich mit ihr und dem gemeinsamen Kind nochmal in die Türkei gereist und hat die beiden dort auch, man muss es echt so sagen, er hat die beiden da zurückgelassen und ist alleine wieder nach Deutschland gekommen und hatte gehofft, dass, ich sag mal, die Ehe damit gegessen ist oder die Beziehung damit beendet. Ja, und dann ist etwas passiert, was sich wohl kaum einer vorstellen kann. Die Eltern von ihm oder beziehungsweise der Vater wollte das nicht so hinnehmen und hat versucht, zwischen den beiden zu vermitteln und ist dann in die Türkei gereist und hat sie und die Tochter wieder mit nach Deutschland geholt. Also der
eigene Faust zurückgeholt.
Ja, auf eigene Faust und hat das dann zwischen den beiden Eheleuten halt wieder gekittet. Die beiden haben sich wieder angenähert. Sie wohnten auch wieder zusammen in Aurich und
aber glücklich waren sie immer noch nicht, nee, muss man so ehrlich sagen. Nee,
das, es war, also die Affären standen halt auch immer noch dazwischen, ja. Aber die Familie von ihm wollte halt nicht so richtig akzeptieren, dass die Ehe aus ist. Die haben das missbilligt und die haben auch die Affären von ihm missbilligt, aber das war ihm ja irgendwie zum Teil schon egal und beendet hat er die Affären deswegen trotzdem nicht.
Wir hatten ja gesagt, es ging bei den allen sehr schnell. Mai 2019 mehr oder weniger das Kennenlernen, dann noch im gleichen Jahr die Hochzeit, 2020 die Geburt der gemeinsamen Tochter. Jetzt müssen wir mal einen kleinen Sprung machen und zwar zum August 2022, denn hier gibt es einen ersten wirklich großen Streit.
Das war Ende August 2022. Da ging es dann auch wieder. Er kam spät nach Hause und hatte sich wieder mit den Affären getroffen, einer von den beiden. Und es kam wieder zum Streit. Der Streit wurde aber zu dem Zeitpunkt zum ersten Mal körperlich. Sie hatten sich vorher schon öfter gestritten, aber dieser Streit war so heftig, dass ja eine körperliche Auseinandersetzung folgte und er hat sie dann...
Er hat sie angeblich geschlagen, genau. So heißt es. Ne? Also man kann es nicht mehr so hundertprozentig rekonstruieren. Aber das vermutete auch dann das Gericht später, muss man sagen.
Also er hat sie so geschlagen, dass sie das Gefühl hatte, in den Tagen danach ihre Nase sei gebrochen. Sie hat über sehr starke Kopfschmerzen geklagt, die auch in den folgenden Tagen nicht besser geworden sind. Ihm war das relativ egal. Der Bruder von ihm hat seine Frau quasi ein oder zwei Tage nach diesem heftigen Streit, den auch Nachbarn mitbekommen hatten, also der wurde schon von Nachbarn gehört. Die haben sich auch schon gedacht, was ist da los? Aber da kam jetzt noch keine Polizei ins Spiel. Und sie ist dann ins Krankenhaus gefahren, zwei Tage später, also beziehungsweise...
Gefahren worden von dem Bruder?
Genau. Und konnte aber im Krankenhaus nicht behandelt werden, weil sie keine gültige Krankenversicherung hatte.
So wurde sie abgewiesen,
sie wurde wieder nach Hause geschickt.
Ja genau, dann lief es ja quasi nicht besser weiter. Also auch nach diesem Streit, er hat alles dafür getan, mehr oder weniger so wenig, wie es geht, zu Hause zu sein. Er schlief schon lange nicht mehr im gemeinsamen Ehebett, sondern auf der Couch. Und es dauerte dann auch nicht mehr lange, bis sie tatsächlich gestorben ist, getötet wurde. Jetzt müssen wir mal langsam zur Tatnacht kommen. Wir sind jetzt 19. September 2022. Was ist an dem Tag passiert?
Also es war ungefähr 3 Wochen nach dem ersten heftigen Streit. Mhm. Und ja, an diesem 18. September, die Stimmung zwischen den beiden war dementsprechend noch schwieriger geworden, noch fremdeter von beiden. Er hat versucht, immer später nach Hause zu kommen. So auch am 18. September nach der Arbeit hat er sich sehr viel Zeit gelassen, nach Hause zu fahren. Hat sich erstmal Alkohol gekauft, bei einer Tankstelle mehrere Flaschen Gin Tonic.
Genau, hat davon was getrunken.
Genau, hat viel davon getrunken. Hat sich dann mit Freunden getroffen.
Sogar in Erfurt, glaube ich, noch, oder?
Nein. Er hat sich mit Freunden in Aurich getroffen und hat mit denen aber darüber gesprochen, weil er wollte mit einer seiner Affären nach Herford.
So
und das aber nicht alleine, sondern er wollte auch sein eigenes Kind. Also das Kind von Mira und ihm wollte er mit der Affäre nach Herford nehmen und sich dort ein neues Leben aufbauen. Und seinen Freundin Aurich, die hat er gebeten, nach einer Wohnung in Herford Ausschau zu halten. Und die haben gesagt, das machen sie und wussten halt auch von den Plänen. Und er hat denen gesagt, dass seine Frau auch von den Plänen weiß.
und dass sie zurück in die Türkei gehen möchte und das eigentlich schon alles geklärt sei. So wurde es, glaube ich, den Freunden kommuniziert. Ja. Man muss vielleicht auch nochmal sagen, die Affäre, mit der sich die Zukunft vorstellen konnte, die hat das Kind noch nicht einmal gesehen vorher.
Ja, genau. Aber ansonsten war sie mit all dem einverstanden. Ja. Also sie war einverstanden, nach Herford zu gehen und sich mit ihm ihr Leben aufzubauen. Zu der Affäre kommen wir später auch noch. Genau. Und nachdem er sich dann mit seinen Freunden getroffen hat, hat er dann noch mit einer anderen Affäre geschrieben gehabt. Also nicht mit der, mit der er ein Leben in Herford aufbauen wollte. Ja, Achtung, es wird ein bisschen kompliziert. Ein einfaches Liebesleben hatte der Mann definitiv nicht.
Ja.
Und mit dieser anderen Affäre, die eigentlich auf körperlicher Ebene nur stattfand, auf sexueller Ebene, hat er sich eigentlich verabredet gehabt für den Abend, dass er noch vorbeikommt. Er hat sich halt zum Sex verabredet und hatte ihr dann geschrieben, hier, wollen wir uns heute Abend noch sehen? Und sie so, ja, komm vorbei. Er ist dann aber nicht wirklich direkt zu ihr gefahren, sondern hat noch weiter Alkohol getrunken. Am Auricher Hafen, er ist zum Hafen gefahren, hat sich dorthin gestellt, noch einen Gin Tonic getrunken, hat dann noch mit einem anderen Freund telefoniert und ist dann irgendwann ganz spät, es war schon nach 12, ist er dann tatsächlich zu seiner eigenen Wohnung, zu seiner Ehefrau gefahren.
Nicht zur Affäre.
Nicht zur Affäre, genau. Und war dann um kurz vor 12 wieder, also kurz vor 12:30 sogar, war er erst wieder in der gemeinsamen Wohnung in der Popinser Straße in Aurich.
Kurze Werbung. Werbung Ende. Er macht die Tür auf, seine Ehefrau schläft nicht, die Tochter schon, aber seine Ehefrau nicht. Und es kommt mal wieder zu einem Streit.
Und dieser Streit wird wieder sehr, sehr heftig. Und die Ehefrau war, er merkt es aber auch, die Ehefrau war darauf vorbereitet, dass dieser Streit auch wieder heftiger werden würde und auch körperlicher werden würde, weil der letzte Streit, heftige Streit, so ja, geendet ist. Und das war dann auch so. Und im Affekt, er hat sich dann in diesem Streit, der sich immer weiter aufbauschte, sie wurde immer sauer, sie hat ihn wieder beleidigt mit, er sei kein Mann, er sei feige und er würde die Familie verlassen und so. Und da ist er dann irgendwann so sauer geworden, dass er sich entschieden hat, seine Frau umzubringen. Und das hat er dann gemacht, indem er sie erwürgt hat.
Genau, er hat so lange zugedrückt.
Im Schlafzimmer.
Im Schlafzimmer, bis sie nicht mehr geatmet hat.
Sie hat sich noch versucht zu wehren, aber erfolglos.
Genau, sie ist zu Boden gesunken.
Sie ist gestürzt, mit dem Kopf aufgeschlagen.
Blutlache.
Ja.
Was macht er danach?
Ja, und jetzt kommt das, was das Ganze auch noch so, ja, ich sag mal, in irgendeiner Art und Weise perfide machte. Viele mögen jetzt denken, dass er, das war ja so eine Affekttat, denken jetzt viele, und er ist dann einfach geflohen und hat gedacht, oh mein Gott, was habe ich hier getan? So war es aber nicht. Er hat sich dann wirklich überlegt, okay, wie kann ich diese Tat vertuschen oder nach etwas anderem aussehen lassen? Und er hat die Leiche seiner Frau so im Schlafzimmer liegen lassen, hat ihr Handy genommen und an sich genommen und hat von seinem Handy auf das Handy seiner Frau Anrufe und Nachrichten geschickt, so nach dem Motto, er hätte sich ausgesperrt und er wäre nicht reingekommen.
Er hätte seinen Schlüssel vergessen.
Und warum sie nicht aufmachen würde und sie würde aber schlafen und hätte es wohl nicht gehört. So, das hat er dann hinterher später argumentiert. Und er hätte einfach seinen Schlüssel vergessen und wäre nicht in die gemeinsame Wohnung gekommen. Und er wollte diesen ganzen Mord bzw. diese ganze Tötung nach einem Raubüberfall aussehen lassen. Hat dementsprechend auch den Tresor geöffnet, in dem eigentlich gar nichts mehr drin war. Sachen im Schlafzimmer verstreut und alles so hergerichtet, als wäre ein Raubüberfall geschehen. Das gemeinsame Kind schlief zu dem Zeitpunkt immer noch im Kinderzimmer und hat davon nichts mitbekommen. Und er hat das Kind auch im Kinderzimmer schlafen lassen.
Das finde ich auch so Wahnsinn. Also man muss sich das vorstellen, die ganze Tat ist ja eh schon fast ein Wunder, dass das Kind das überhaupt nicht mitbekommt.
Ja, schläft, das Kind war 2 zu dem Zeitpunkt.
Genau, 2-jähriges Kind, schläft weiter. Er guckt wohl nochmal nach dem Kind und entscheidet dann, ich lasse das Kind im Nebenraum, wo ich meine Frau gerade erwürgt habe, liegen und verlasse die Wohnung.
Ja, genau. Und er hat das Handy seiner Frau dann mitgenommen und ist dann zu seinem Elternhaus gefahren. Und das war dann schon sehr früh morgens, sehr spät, das war irgendwie kurz vor 4 oder so. Hat dort geklingelt, sein Bruder hat ihm geöffnet und er hat dann da die Nacht, die restliche Nacht verbracht. Und ist erst am nächsten Morgen um 8 wieder zu seiner Wohnung gefahren und hat er sich den Ersatzschlüssel seiner Eltern noch mitgenommen, um zu zeigen, hey, das ist nicht mein eigener Wohnungsschlüssel. Hat dann die Wohnung in der Popinser Straße morgens gemacht, aufgesperrt und seine Frau davor gefunden und hat dann seinen Vater angerufen und das Ganze geschildert. Der war natürlich wohl entsetzt, hat gesagt, du musst sofort den Notruf rufen und die Polizei. Das hat er auch gemacht. Für die Frau kam natürlich jede Hilfe zu spät, die war tot. Und gegenüber der Polizei hat er dann erstmal und gegenüber dem Notarzt und der Polizei hat er erstmal alles so dargestellt, als wäre hier ein Raubüberfall geschehen.
Er hat dann auch die Tochter auch aus der Wohnung geholt, damit die zumindest die Mutter so nicht vorfindet. Hat die Polizei denn geglaubt, dass es hier ein Raubüberfall ist oder wie war die Reaktion der Beamten dann?
Also es war schon so, dass er versucht hatte, die Beamten in Irre zu führen, aber so richtig glaubhaft kam das den Beamten nicht rüber. Sie fanden, auch der Notarzt, alle schilderten, dass der Mann sich sehr komisch und auffällig verhalten habe und nicht so entspannt wirkt. Also es war alles eine sehr komische Situation. Eine Aussage des Notarztes, die hat im Verfahren, also im späteren Prozess, auch nochmal einen Ausschlag gegeben, da kommen wir später drauf zurück. Aber es war dann so, dass von Anfang an der Lebenspartner, also er, der Aras, als Hauptverdächtiger dieser Tat für die Beamten ganz klar war, galt.
Genau, er wurde dann, glaube ich, auch in U-Haft genommen, relativ schnell.
Genau, und er hat auch keine Haftprüfung beantragt. Also er ist in Untersuchungshaft geblieben bis zum Prozess und es gab auch keinen anderen Verdächtigen. Es war immer nur dieser Lebensgefährte, dieser 27-jährige Lebensgefährte.
Genau, wie man ihm auf die Spur kommt, dazu kommen wir dann auch gleich nochmal, bevor wir darüber sprechen. Dieser Fall ist dann ja auch an die Öffentlichkeit gekommen. Du hast mit darüber berichtet, generell die Polizei hat das öffentlich gemacht. Wie waren die Reaktionen auf diese Tat?
Ja, und da kommt jetzt noch ein anderer Fall ins Spiel, der mit dem eigentlichen Fall nichts zu tun hat, der aber schon auch zeigt, was für eine Stimmung zu der Zeit herrschte. Diese Tat ist in der Nacht vom 18. auf den 19. September passiert. Wer sich vielleicht noch erinnern kann, 2-3 Tage vorher, am 16. September, gab es einen Vorfall, bei dem eine kurdische Frau im Iran von einer Sittenpolizei so verprügelt wurde, dass sie ins Koma fiel und daran dann auch gestorben ist im Krankenhaus. Nazar Amini, manche von euch können sich vielleicht noch dran erinnern, infolgedessen entbrannte eine Revolution im Iran, wo sich Frauen stark gemacht haben für ihre Rechte und Nazar Amini wurde so verprügelt, weil sie ihr Kopftuch nicht getragen hat. Und ja, was dann folgte, das habt ihr vielleicht noch in Erinnerung, in der Presse wurde das Thema ganz, ganz groß aufgerollt. Und ja, 3 Tage später passiert dann ein Mord an einer kurdischen Frau im kleinen Aurich. Und Aurich, muss man sich vorstellen, das ist in Ostfriesland zwar schon eine relativ große Stadt, aber in ganz Deutschland gesehen halt wirklich keine große Stadt. Und es ist ein sehr ländlicher Ort, ländliche Gegend. Und wenn da ein Mord passiert, dann weiß es sofort jeder und dann wird auch sofort viel darüber gesprochen, weil dort passiert Mord nicht alle Nase lang. Und dann auch noch in einer Zeit, wo sowieso gerade die Aufmerksamkeit auf kurdische Frauen gerichtet ist. Es gibt in Aurich eine kurdische Frauengruppe und die hat dann auf dem Marktplatz in Aurich demonstriert. Aber eigentlich war das geplant, also eine Kundgebung veranstaltet für Nazar Amini, für den Fall vom 16. September. Da dann aber ja diese kurdische Frau in Aurich umgebracht worden ist, beziehungsweise zu Tode kam, haben sie gesagt, okay, wir wollen mit dieser Kundgebung auch an diese Frau gedenken. Und ich habe dann im Nachhinein mit der Ratsfrau dieses kurdischen Frauenrats gesprochen, Sultana Alim, und sie sagte zu mir im Gespräch, dass man diese beiden Taten überhaupt nicht vergleichen kann. Und das ist auch wirklich wichtig. Nur man muss halt sagen, deswegen war die Aufmerksamkeit sowieso auf kurdischen Frauen. Und viele haben natürlich gedacht, oh, das hat irgendwie gezeigt, guck mal, wie kurdische Frauen behandelt werden. Nein, diese Tat, die in Aurich passiert ist, muss man sagen, die hätte auch jeder anderen deutschen Frau überall auf der Welt passieren können. Das war eine Beziehungstat. Das hat aber nichts mit der Religion oder sonst wie zu tun. Das muss man hier an der Stelle klar sagen.
Auf jeden Fall trennen, ganz klar trennen,
ja. Aber es war trotzdem halt im Rahmen dieser Kundgebung wurde auch dieser Fall aufgegriffen und viele in Aurich sprachen drüber. Und auch in Popens, in der Popenser Straße, gab es sehr viele Nachbarn, die verängstigt waren und sehr entsetzt waren, weil diese Familie halt vorher nie aufgefallen ist.
Absolut. Es dauerte dann bis zum März 2023, als es dann zu einem Prozess kam. Es gab einen Prozess am Landgericht Aurich. Die Anklage war tatsächlich wegen Mord. Erzähl doch mal, wie dieser Prozess ablief.
Ja, also es gab mehrere Verhandlungstage und der ausschlaggebende Verhandlungstag, es war erstmal so, dass bei den ersten 2 Verhandlungstagen hat sich der Angeklagte, der Aras, nicht zu den Taten wirklich geäußert. Es wurde Beweismaterial vorgelegt und man kam ihm quasi auf die Spur, beziehungsweise die Polizei kam ihm auf die Spur durch die Auswertung der Handy-GPS-Daten. Und anhand der GPS-Daten des Handys von Mira, die ja schon tot war zu einem gewissen Zeitpunkt irgendwann, konnte man nachverfolgen, dass er das Handy bei sich gehabt hatte und dass seine Erzählungen nicht ganz so stimmten, weil er hätte das Handy nicht bei sich haben können, wenn er nicht in die Wohnung zuvor gekommen wäre. Ja, und so war er natürlich im Fokus des Ganzen und man hat versucht, ihm so auf die Schliche zu kommen. Er hat sich aber bis zum 3. Verhandlungstag nicht geäußert. Und dann, bevor er sich selbst geäußert hat, haben sich seine Familienangehörigen geäußert, aber auch nur eine einzelne, und zwar seine Schwester. Die Angehörigen vorher haben sich nicht äußern wollen. Seine Schwester hat sich geäußert und ihn mit ihren Äußerungen schon belastet. Und auch ein Teil des Tathergangs alles so geschildert, wie die Polizei es schon angenommen hatte aufgrund der GPS-Daten. Das Einzige, was sie etwas anders geschildert hat, war ein Schlüssel. Sie sprach von einem Schlüssel mit einem roten Anhänger. Und der Notarzt, der aber vor Ort war und den Aras angetroffen hat am Morgen nach der Tat, sagte, der hatte einen Schlüssel bunt bei sich und nicht mit einem roten Anhänger. Also das widersprach sich so ein bisschen.
Genau, und durch diese ganzen Indizien wurde auch der Druck oder die Wahrscheinlichkeit, dass er dann der Täter war, halt immer größer und irgendwann hat er dann ja auch sich geäußert und weite Teile so zugegeben, muss man ja auch sagen. Ne?
Ja, er hat zugegeben, dass er seine Frau getötet hat. Er sagt aber, er hätte sie nicht erwürgt und er sei auch kein Mörder. Um jetzt schon mal vorzugreifen, bei dem Urteil haben sie dann auch nicht auf Mord geurteilt, sondern auf Totschlag. Genau. Was schon einen erheblichen Unterschied dann darstellt.
Genau, das ist ein Riesenunterschied. Und das war diese, also er hat gesagt, ich bin zu Recht angeklagt, einen Mensch getötet zu haben, aber ich bin kein Mörder. Das war dieses Zitat, was du meintest. Und da war genau das. Er wollte halt von dieser Mordanklage oder die Verteidigung wollte von dieser Mordanklage wegkommen.
Ja, ganz genau. Seine zweijährige Tochter war Nebenklägerin. Und die Staatsanwaltschaft hatte natürlich auf lebenslänglich und auf Mord gepocht. Die Verteidigung aber ein Strafmaß von 10 Jahren und dementsprechend nicht auf lebenslänglich und auch nicht auf Mord. Und das Urteil fiel dann zugunsten der Verteidigung aus, bekam 9 Jahre und 7 Monate Haftstrafe.
Wegen Totschlags.
Genau, wegen Totschlags.
Und damit ist man quasi im Wesentlichen, du hast gesagt, der Verteidigung gefolgt. Wir müssen es vielleicht an dieser Stelle nochmal betonen, dass es nach wie vor nichts mit Glauben, Religion oder Herkunft zu tun hat. Wir hatten ja auch in unserer ersten Aufnahme vom mörderischen Ziegenhirten einen Fall, der unter der Kategorie Femizid gefallen ist.
Ja.
Das trifft hier aber auch nicht so ganz zu.
Nein. Nein, es war deutlich erkennbar, also ich hatte ja vorhin schon erwähnt, bei der Schilderung über ihn und die Beziehung der beiden, beziehungsweise die Ehe der beiden, dass es da 2 Affären von ihm gab. Er hatte eine Affäre zu einer Ukrainerin, die 2020 nach Kriegsausbruch in der Ukraine nach Deutschland gekommen ist und dann in einer der Spielotheken seines Onkels angefangen hat zu arbeiten. So hat er sie überhaupt kennengelernt, so haben sie sich dann verliebt. Er spricht von echter Liebe, wollte sich mit ihr eine Zukunft aufbauen und er wollte auch seine Ehe beenden, also seine nach islamischem Recht bestehende Ehe. Zu Mira wollte er beenden und hat das halt auch mehrfach versucht. Er hat sie in der Türkei zurückgelassen, er hat sein Handy offen darlegen lassen und damit sie merkt und sieht, dass er eine Affäre hat. Er ist immer spät nach Hause gekommen, er hat sich nicht mehr wirklich um sie und das Kind bemüht und er wollte diese Ehe und Beziehung schon ganz oft beenden, hat es aber final nicht geschafft und hat sich dann für diesen Ausweg entschieden.
Bei einem Femizid ist es ja eher darum, dass sie meistens sich leider eine Frau trennen oder die Frau möchte sich häufiger trennen. Der Mann, warum auch immer, möchte das nicht einsehen und greift dann zu diesem Mittel der Tötung, was dann einfach ein sehr egoistischer Grund des Tötungs ist. Und hier ist dann ein etwas anderer Dreh hinter der Geschichte.
Genau, genau. Und man muss dazu sagen, natürlich war dieser Ausweg der falscheste, den er jemals wählen konnte.
Auf jeden Fall, ja.
Aber man hat diese Tat einem Affekt zugeordnet, weil er in diesen Streit nicht mit dem Fortsatz gegangen ist. Zumindest konnte man ihm den nicht nachweisen. Ich möchte meine Frau umbringen. Und das hat er quasi erst, diese Entscheidung hat er erst während des Streits gefällt und somit hat man das so ein bisschen in diese Affektschiene einsortiert und auch auf Totschlag
quasi. Und es fehlten halt auch die Mordmerkmale quasi vor allem auf Mord.
Zum Beispiel.
Genau.
Ja. Wobei man sagen muss, natürlich alles, was nach der Tat folgte, war natürlich sehr perfide. Also wie er das vertuschen wollte, das war natürlich.
Auf jeden Fall. Annika, vielen Dank, dass du uns den Fall heute mitgebracht hast. Danke.
Sehr gerne.
Und danke auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Wenn ihr noch mehr zu unseren Fällen, zu Thema Crime und True Crime an sich hören wollt, dann folgt uns gerne bei Instagram. Einfach nach Tatort Nordwesten suchen. Und wenn ihr mögt, hören wir uns in 14 Tagen wieder. Tschüss.